Ich freue mich sehr, heute den ungarischen Außenminister Péter Szijjártó für ein Interview mit Auf 1 begrüßen zu dürfen. Szijjártó ist seit 2014 Außenminister und gehört der patriotischen Regierungspartei Fidesz an. Er tritt regelmäßig mit offener Kritik an der EU-Führung an die Öffentlichkeit. Insbesondere lehnt der Minister das imperiale Verhalten Brüssels gegenüber Ungarn ab. Er pocht auf die Souveränität seines Landes und darauf, dass Ungarns Regierung Politik im Sinne seiner Bürger und nicht im Sinne der Brüsseler Politik macht. And not in the interest of Brussels policies. Willkommen, Herr Minister.
Thank you so much. Vielen Dank.
Herr Szijjártó, bei der aktuellen Wahl in Österreich wurde die Patriotische Freiheitliche Partei, die FPÖ, stärkste politische Kraft. Sie haben vergangenen Juni gesagt, sollte die FPÖ künftig regieren, wäre das eine neue Dimension der patriotischen Kräfte. Das vor allem im Hinblick auf die Durchsetzungskraft in der EU. Wie es aussieht, wird bei uns gerade eine Koalition der Verlierer konstruiert. Kann man da noch von Demokratie reden?
Look, first of all, we were so happy with this fantastic performance by FPÖ on the general elections here in Austria.
Zuerst einmal sind wir sehr froh über das fantastische Ergebnis der FPÖ bei den Parlamentswahlen in Österreich. Denn die FPÖ ist unser Verbündeter. Wir haben gemeinsam die Gruppe der Patrioten im Europäischen Parlament gebildet und wir respektieren aufrichtig die Herangehensweise und die Positionen der FPÖ, wenn es um die großen politischen Fragen geht, seien es globale, regionale oder europäische. In vielen Fragen teilen wir die gleiche Position. Und für mich ist es wirklich seltsam, dass der Vorsitzende einer Partei, die eine Wahl gewinnt, nicht offiziell die Chance bekommt, eine Regierung zu bilden. Ich werde mich aber natürlich nicht in österreichische Angelegenheiten einmischen, denn ich habe genug von all jenen, die sich in ungarische Angelegenheiten einmischen. Ich möchte nur noch einmal betonen, dass wir Ungarn in der Regel bezüglich Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sehr stark kritisiert werden. Und wenn ich mich recht erinnere, hat auch Ihr Präsident in den letzten Jahren einige Kritik an Ungarn geübt. So könnte, nachdem dem Führer der siegreichen Partei nicht die offizielle Chance gegeben wurde, eine Koalition zu bilden, die Kritik der österreichischen Politelite gegenüber Ungarn möglicherweise zurückhaltender werden. Wir drücken also unseren Verbündeten von der FPÖ die Daumen. Herzlichen Glückwunsch auch zum Ergebnis der Vorarlberger Regionalwahlen. Die FPÖ hat ihre Stimmenzahl verdoppelt, was ein sehr deutliches Signal von Seiten der Bevölkerung darstellt.
In dieser angepeilten Koalition der Verlierer wird wohl die SPÖ den Vizekanzler stellen. Gerade die Sozialistische Partei forderte eine Klage gegen ihr Land, weil es keine Asylwerber aufnimmt. Because allegedly you are not accepting asylum applications. Die Zahl der Asylanträge ist in Ungarn verschwindend klein, verglichen mit Österreich. Ihre Regierung hat wiederholt festgestellt, dass diese Asylwerber nicht aus Ungarn kommen. Woher kommen sie dann?
So, if you ask me, which is the issue?
Wenn Sie wissen wollen, was das Thema ist, über das die Sozialisten und wir Patrioten am heftigsten debattieren, ist das eben genau die illegale Migration. Wir Ungarn haben eine sehr klare Position. Die Migration muss nicht gemanagt werden. Die Migration muss gestoppt werden. Wir wollen, dass internationales Recht angewendet wird. Was sagt internationales Recht? Internationales Recht besagt, dass wenn jemand gezwungen wird, seine oder ihre Heimat zu verlassen, hat er oder sie das Recht, auf dem Gebiet des ersten sicheren Landes zu bleiben. Aber internationales Recht spricht nicht von einem zweiten, dritten, vierten oder zehnten sicheren Land, das erste sichere Land. Deshalb hat die Verletzung einer Grenze zwischen zwei friedlichen Ländern nichts mit den Menschenrechten zu tun. Das ist ganz einfach ein Verbrechen, das als solches geahndet werden muss. Daher können diejenigen, die gewaltsam über unsere Grenze zu Serbien, Kroatien oder Rumänien nach Ungarn einreisen wollen, per Definition nicht als Flüchtlinge in Ungarn angesehen werden, da weder in Kroatien noch in Serbien oder Rumänien Krieg herrscht. Alle unsere südlichen Nachbarländer sind sichere Länder. Warum sollten wir es also zulassen, dass sich jemand auf die Menschenrechte beruft und auf einen möglichen Flüchtlingsstatus verweist, der nach Ungarn kommt? Daher müssen wir unsere Grenzen schützen. Wir beobachten, dass das Schengen-System jetzt ins Wanken gerät. Und warum? Weil das Grundprinzip in Frage gestellt wird. Was ist das Grundprinzip? Schützt euch gegenseitig an den Außengrenzen. An den Binnengrenzen brauchen wir somit keine Kontrollen durchzuführen. Aber wie soll man seine Außengrenzen schützen, wenn man dafür mit finanziellen Sanktionen belegt wird? Ich denke daher, dass Anti-Einwanderungsparteien wie FPÖ, Fidesz und andere in der patriotischen Gruppe diesbezüglich sehr laut auftreten müssen. Schützt die Außengrenze und macht deutlich, dass die einzige Möglichkeit der Einreise der legale Weg ist, aber illegale Migranten das Territorium der Europäischen Union nicht betreten dürfen.
Ist Griechenland ein sicheres Land? Es gab da nämlich einen Fall.
Ja, natürlich. Warum nicht? Ich meine, warum nicht? Es ist lächerlich, einen EU-Mitgliedstaat nicht als sicher zu erachten. Sehen Sie, Griechenland ist ein sicherer Ort. Nordmazedonien ist ein sicherer Ort. Serbien ist ein sicherer Ort. Die Türkei ist ein sicherer Ort. Wer nach Ungarn einreisen will, muss also mindestens 4 oder 5 sichere Länder durchqueren. Ein eindeutiger Verstoß gegen internationales Recht.
Aber es gab dazu ein Gerichtsurteil. Ich glaube, bezüglich eines Syrers, der durfte nicht nach Griechenland abgeschoben werden.
Das war eine politische Entscheidung und keine fachliche.
Bleiben wir beim Thema Asyl. Sie haben die Grenzschutzbehörde der EU, die Frontex, vor einigen Jahren als Reisebüro bezeichnet. Was läuft denn aus Ihrer Sicht so schief in der EU-Asylpolitik und was würde Ungarn ändern?
Ich denke, dass das Hauptproblem beim Grundprinzip liegt. Denn das Grundprinzip sollte sein, die illegale Migration zu stoppen. Während die Europäische Union, Brüssel, einige große westliche Mitgliedstaaten, die Sozialisten, immer die Migration managen wollen, anstatt sie zu stoppen. Und wenn man die Migration erst einmal managen will, sitzt man in der Falle, aus der man nicht mehr herauskommt. Daher sollte das Hauptanliegen sein, dieses grundlegende Prinzip zu ändern, die illegale Migration zu stoppen und deutlich zu machen, dass es keinen Sinn macht, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Denn als illegaler Migrant wird man nicht hereingelassen. Solange die Wahrnehmung die ist, dass du nur irgendwie in die Europäische Union kommen musst und wenn du einmal drin bist, auch bleiben kannst, solange dieser Glaube vorhält, werden Tausende, Zehntausende und Hunderttausende kommen, die ihr Leben aufs Spiel setzen und Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Euro an Schlepperbanden zahlen. Brüssel unterstützt also die Schlepperbanden und ermutigt viele, viele Menschen aus Afrika, aus Asien, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Das ist ein großes Problem.
Glauben Sie, dass es hier einen Wechsel in absehbarer Zeit gibt?
Wenn mehr und mehr patriotische Parteien die Wahlen in den EU-Mitgliedstaaten gewinnen, dann ja.
Ihr Premier Viktor Orban hat eine bemerkenswerte Friedensinitiative gestartet, die ihn in die Ukraine, nach Russland, China und Florida zu US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump geführt hat. Das Ganze wurde von der EU-Spitze als Solo-Aktion abgekanzelt. Man drohte sogar mit einem Boykott ihrer EU-Präsidentschaft. Wie wurden denn Orbans Bemühungen von seinen Gesprächspartnern aufgenommen? Er ist ja wohl nicht einfach nur dort hineingeflogen und hat gesagt, da bin ich jetzt. Das muss ja lange Vorbereitungszeiten gegeben haben.
Ja, natürlich. Und wissen Sie, wir haben immer eine pragmatische außenpolitische Strategie verfolgt, die auf gesundem Menschenverstand beruht. Deshalb können wir mit allen Seiten reden. Wir können mit allen Seiten reden und versuchen, das zu nutzen. Das Problem ist, dass es in der europäischen Führung eine Pro-Kriegsmehrheit gibt. Wenn man sich außerhalb Europas umschaut, sieht man, dass die globale Mehrheit für den Frieden ist. Wir sind stolz, dieser anzugehören. Wir sind stolze Mitglieder dieser globalen Mehrheit. Aber in Europa sind wir immer noch in der Minderheit. Und wenn Sie sich die aktuelle Situation in der Ukraine ansehen, dann sehen Sie, dass sich die Lage verschlechtert, dass Russland seine Bemühungen auf dem Schlachtfeld verstärkt, dass immer mehr Menschen dort sterben, dass ein harter Winter bevorsteht und die Sanktionen nicht greifen. Daher denke ich, dass es die richtige Konsequenz wäre, die Strategie, die wir bisher umgesetzt haben, nicht weiter zu verfolgen, weil sie erfolglos ist. Der Krieg dauert nun schon seit 1000 Tagen an, seit fast 1000 Tagen. Und die europäische Strategie funktioniert einfach nicht. Denn je mehr Waffen geliefert werden, desto länger wird der Krieg dauern und desto mehr Menschen werden sterben, anstatt den Krieg zu beenden, anstatt ein Friedensabkommen zu erreichen. Deshalb halte ich es für sinnvoll, eine andere Strategie zu versuchen, die nicht auf Waffenlieferungen, sondern auf eine diplomatische Lösung abzielt, die nicht anstrebt, beide Kriegsparteien zu isolieren, sondern sie ermutigt, sich an einen Verhandlungstisch zu setzen. Denn ich glaube, dass die einzige Möglichkeit, das Leben der Menschen zu retten, darin besteht, Frieden in der Region zu schaffen. Waffenlieferungen sind also nicht hilfreich.
Man könnte den Eindruck bekommen, die EU wolle den Krieg in der Ukraine mit allen Mitteln fortsetzen, obwohl sie damit sich selbst und vor allem den Bürgern der EU schadet. Sie sprachen einmal von der EU als Lügenfabrik. Was will denn diese EU aus Ihrer Sicht eigentlich?
Ich glaube, dass die europäischen Politiker in Brüssel gleich zu Beginn einen großen Fehler gemacht haben. Anstatt den Konflikt zu isolieren, haben sie beschlossen, ihn zu globalisieren. Und viele von ihnen betrachten diesen Krieg ganz offen als ihren eigenen Krieg. Wir sehen ihn nicht als unseren Krieg oder als einen Krieg Europas an, sondern als einen Krieg zwischen der Ukraine und Russland, zweier benachbarter Länder, aber definitiv nicht als unseren Krieg. Im Gegensatz zu uns haben aber viele westliche Führer den Eindruck erweckt, als sei dies auch ihr Krieg. Und jetzt kommen sie aus dieser Gedankenspirale einfach nicht mehr heraus. Wenn Sie zugeben würden, dass dies eine schlechte Strategie war, müssten Sie die Konsequenzen tragen. Und politische Konsequenzen sollte es auf jeden Fall geben. Diejenigen, die der Europäischen Union Entscheidungen aufgezwungen haben, die schlimme Auswirkungen auf die europäische Bevölkerung in Form von Inflation, steigenden Energiepreisen etc. hatten, müssen die Verantwortung dafür tragen. Aber ich glaube nicht, dass sie das tun wollen. Es gibt das Sprichwort aus den Mannschaftssportarten, dass Angriff die beste Verteidigung sei. Sie versuchen also weiterzumachen, aber damit fügen sie den Europäern unglücklicherweise nur noch mehr Schaden zu.
Glauben Sie, dass die derzeitige US-Regierung dabei eine Rolle spielt?
Die derzeitige US-Regierung spielt mit Sicherheit eine Rolle. Denn sie hat diesen Konflikt durch viele Waffenlieferungen, durch Erklärungen und natürlich durch ihr politisches Vorgehen angeheizt. Deshalb denke ich, dass ein Wechsel in der Administration, ich meine, wenn Präsident Trump gewinnen sollte, denn einen Wechsel wird es natürlich geben, da der derzeitige Präsident nicht mehr kandidiert, aber wenn Präsident Trump die Wahlen im November gewinnen sollte, könnte das einen Gamechanger darstellen. Wenn Präsident Trump kommt, glaube ich, dass wir eine große Hoffnung auf Frieden haben, allein auf Erfahrung beruhend.
Die Ukraine bekommt Milliarden Euro Hilfe von der EU. Präsident Zelensky bedankt sich dafür, indem er den Transit von Öllieferungen aus Russland nach Ungarn verweigert. Brüssel sieht das sehr flexibel, obwohl damit für zwei EU-Mitglieder, nämlich Ungarn und die Slowakei, die nationale Energiesicherheit auf dem Spiel steht. Ist das ein abgekartetes Spiel zwischen Brüssel und Kiew, um Ungarn auf Linie zu bringen?
Ich bin mir nicht sicher, ob dies nicht eigentlich eine Initiative Brüssels war. Denn im Fall, dass ein mögliches Beitrittsland eine Entscheidung trifft, die die Sicherheit der Energieversorgung von zwei EU-Mitgliedstaaten gefährdet, sollte die EU-Kommission in Brüssel stark genug sein, um dem Beitrittskandidaten zu sagen, mach das nicht, weil es für Mitgliedstaaten schädlich ist. Zumindest aber sollte man darüber sprechen. Die Europäische Kommission aber hat nichts getan, gar nichts. Wir beide, Slowaken und Ungarn, haben uns an die Europäische Kommission gewandt und ihr gesagt, dass dies ein für uns gefährlicher Entschluss ist, weil er unsere Energieversorgungssicherheit gefährdet. Sie aber haben gesagt, nein, das ist kein Problem. Und das ist wirklich ungeheuerlich. Danach konnte unsere nationale Ölgesellschaft eine Einigung mit den russischen und ukrainischen Partnern erzielen. Sie konnte den Vertrag mit den Ukrainern so abändern, dass wir dieses Problem überwinden konnten. Aber mich stört, dass die Europäische Kommission absolut nichts getan hat. Für uns ist die Energieversorgung ein extrem wichtiges Thema, weil wir ein Binnenland sind. Wir sind also auf die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern angewiesen. Und da wir beispielsweise den Stromtransit in die Ukraine sicherstellen, erwarten wir von Ihnen, dass Sie den Öltransit nach Ungarn nicht stören. Jetzt ist das Problem gelöst. Aber die Europäische Kommission hat nichts unternommen. Wir mussten dieses Problem ganz alleine lösen.
Kommen wir zum Thema Demokratie und Meinungsfreiheit. Die EU wird immer mehr zur Zensurunion. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen selbst macht sich dafür besonders stark.
Played by the EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen in this field.
Das europäische Medienkartell wird auch immer offensichtlicher. Es gibt nur mehr eine veröffentlichte Meinung. Unabhängige Medien wie unser Sender Auf 1 werden angegriffen, diffamiert oder ruiniert. Das geht bis zur Sperre von Bankkonten, wie uns das auch passiert ist. Wie sehen Sie die Zukunft der Medien in der EU? Wird der Druck zunehmen?
You know, the problem is that when we speak about freedom of media, we have different definitions.
Sehen Sie, bezüglich Medienfreiheit haben wir unterschiedliche Definitionen. Für uns sollte Medienfreiheit bedeuten, dass alle Medienkanäle abbilden können, was sie wollen. Sie können sagen, sie können schreiben, sie können verbreiten, was immer sie wollen. Natürlich innerhalb eines gesetzlichen Rahmens. Wenn ich sage, was sie wollen, meine ich damit, dass sie ihre Meinung äußern können, egal welche politische Anschauung sie haben. So ist es vielleicht etwas präziser ausgedrückt. In Brüssel ist das nicht so. In Brüssel definiert man Medienfreiheit wie folgt.
Less than 99%.
Wenn in einem Land weniger als 99% der Medien einen liberalen Ansatz vertreten, dann ist das keine Medienfreiheit. In Ungarn zum Beispiel vertritt etwa die Hälfte der Medien einen konservativen, nationalen, patriotischen Ansatz, um es mal so auszudrücken. Die Hälfte der Medien ist sehr regierungsfeindlich, extrem liberal, meistens übrigens vom Ausland finanziert. Das ist es, was ich Medienfreiheit nenne. Wenn Sie eine konservative Meinung äußern wollen, tun Sie es. Wenn Sie eine liberale Meinung äußern wollen, tun Sie es. Wenn Sie sagen, dass die Regierung Ihnen wohlgesonnen ist, dann sagen Sie das. Wenn Sie sagen, dass die Regierung rausgeschmissen werden sollte, dann sagen Sie das. Das ist es, was Medienfreiheit für mich bedeutet. In Europa aber ist das nicht der Fall. Alle konservativen Medien stehen unter Beschuss. Patriotische Medien sind unter Beschuss. Wenn man nicht bereit ist, den liberalen Mainstream zu vertreten, wird man stigmatisiert. Man wird angegriffen, man wird beschuldigt, man wird stigmatisiert als rechtsextrem, rechtsradikal, was auch immer. Daher denke ich, dass echte Medienfreiheit gegeben sein sollte. Wenn Sie also einen konservativen Ansatz in Österreich vertreten wollen, warum dürfen Sie das nicht?
Aber es sieht so aus, als würde der Druck zunehmen.
Ja, absolut, keine Frage. Der liberale Mainstream will alles hier in Europa beherrschen, ganz besonders, wenn es um die Medien geht. Wir haben all diese Aktionen gegen konservative Medien gesehen.
Vielen Dank, Herr Minister, für dieses sehr interessante Gespräch und dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Thank you so much und vielen Dank für die Möglichkeit. Danke.